Tech und Rara.
Und das ist insofern relativ klassisch, als dass es da Workshop-Angebote gibt für Jugendliche, aber auch viel Fortbildungsangebote für Lehrkräfte beispielsweise oder für MultiplikatorInnen, weil wir eben festgestellt haben, dass gerade wenn es darum geht, so Strategien aufzudecken von rechten Akteuren meinetwegen, da unfassbar viel Wissen erstmal notwendig ist, um das tun zu können, weil das häufig auf den ersten Blick gar nicht so leicht zu erkennen ist, beispielsweise welche Codes da genutzt werden oder welche Hashtags jetzt für was stehen oder so. Das heißt, da ist erstmal Wissensvermittlung tatsächlich irgendwie notwendig und dann gibt es Projekte eben wie Antifamiliale Pfad. Es gibt aber auch viele, viele andere sehr gute Projekte, die sich mit ähnlichen Themen beschäftigen, die da die Zeit haben, eben um das zu recherchieren, um es dann eben weiterzugeben.
Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.
Herzlich willkommen zu Tech und Rara. Mein Name ist Moritz Stoll und ich unterhalte mich ja in diesem Podcast regelmäßig mit ExpertInnen aus ganz unterschiedlichen Bereichen und versuche gemeinsam mit diesen ExpertInnen rauszufinden, wie deren jeweiliges Gebiet funktioniert, welche Fragen man sich darin stellen muss und natürlich auch immer, welche Rolle Technologien darin spielen. Das ist diese Woche gar nicht so schwer zu beantworten, welche Rolle Technologien darin spielen, denn ich habe mich mit Katrin Hünemörder unterhalten. Die ist Executive Director bei Mediale Pfade und beschäftigt sich da eben mit politischer Bildung und digitalen Medien. Und ihr Herzensthema ist die Frage, wie können wir digitale Lebenswelten selbstverständlicher Teil der politischen digitalen Bildung werden lassen. Konkret, wie kriegen wir das hin, dass Leute sich mit politischer Bildung auseinandersetzen an den Orten, wo sie sich vielleicht eh schon aufhalten, an digitalen Orten. Was sind überhaupt digitale Lebenswelten? Wie definiert man die? Warum ist das wichtig? Wie bekommt man auch das hin, dass man nicht nur eine bestimmte Bubble sozusagen von Leuten trifft, die sich vielleicht eh schon mit einem Thema beschäftigen, sondern vielleicht auch die Menschen irgendwie erreicht, die sich noch nicht mit dem Thema beschäftigen, obwohl ja gerade digitale Räume eigentlich immer die Eigenschaft haben, Content immer an die Leute auszuspielen, die ihn vielleicht ohnehin auf jeden Fall gut finden. Das sind so Fragen, mit denen wir uns in dieser Folge beschäftigt haben. Mir hat es total viel Spaß gemacht, weil Katrin, man merkt einfach, dass sie super in diesem Thema drin ist, dass sie total viel Ahnung davon hat. Ich konnte ganz viel lernen und vor allen Dingen, glaube ich, ist das eine dieser Folgen, die eigenen Gedanken total ankurbelt und nach der ihr hoffentlich auch noch ein paar Gedanken dazu habt. Also wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Katrin und wir hören uns dann gleich nach dem Intro wieder. Würde ich sagen, herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen Katrin Hünemörder. Schön, dass du da bist erstmal.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich sehr tatsächlich über das Thema oder auf das Thema, über das wir heute sprechen wollen. Und zwar geht es ja heute im weitesten Sinne um die Frage, wie können wir digitale Lebenswelten, was auch immer das ist, das können wir gleich nochmal definieren, gemeinsam oder mit politischer und digitaler Bildung irgendwie verbinden und darüber halt für Menschen zugänglich machen, die vielleicht auch gar nicht ursprünglich super politisch interessiert sind oder schon Teil gewisser Lebenswelten oder eben schon Teil gewisser Lebenswelten. Also es ist ein sehr, sehr breites Feld. Du beschäftigst dich damit schon sehr lange, zumindest hast du mir das im Vorgespräch erzählt. Magst du einmal deinen Hintergrund zu diesem Thema zusammenfassen, damit die Leute so ein bisschen eine Idee haben, wie du zu diesem Thema kommst und warum ich jetzt ausgerechnet mit dir darüber spreche?
Ja, voll gerne, genau. Also ich komme ursprünglich so aus der Beteiligungsbewegung tatsächlich. Und habe da angefangen Jugendbeteiligungsbewegung und aus der Jugendpresse. Das hat den Hintergrund, dass ich selbst in der DDR noch aufgewachsen bin und das ganze Thema Pressefreiheit und Beteiligung für mich als junger Mensch dann irgendwie total relevant war, so auch in der Auseinandersetzung mit der Geschichte, meiner eigenen Geschichte. Und genau, und das hat mich lange begleitet, da war ich sehr lange aktiv, also in dieser Szene bei der Jugendpresse Deutschland, dann in der europäischen Jugendpresse. Und genau, und dieses Thema von Mitbestimmung, Partizipation, das hat mich irgendwie immer umgetrieben und die Frage, wie man das erreichen kann. Und letztendlich ist das, was ich jetzt mache, nämlich die politische Bildung in digitalen Räumen, das, was wir bei Mediale Pfade machen, ist so ein bisschen einfach eine Weiterentwicklung oder ist eigentlich so eine logische Folge von dem, was ich als Jugendliche gemacht habe, weil Lebenswelten digitale Lebenswelten sind. Also wir trennen das, wir können das gar nicht mehr so recht voneinander trennen. Es gehört zu unserem Leben dazu und was mich auch in diesen digitalen Lebenswelten oder in Lebenswelten umtreibt, ist eben die Frage, wie wir uns in diesen Welten positionieren und wie wir uns da beteiligen können. Und deswegen ist das das, was uns bei Mediale Pfade eben beschäftigt, die Frage, wie können wir also in diesen Lebenswelten politische Bildung vermitteln. Und politische Bildung ist dabei auch sehr, sehr breit gefasst. Also es geht dann eher um gesellschaftliche Fragen. Und genau, und das hat mich eigentlich mein ganzes Leben lang beschäftigt in ganz verschiedenen Kontexten. Ich habe Abstecher mal bei Ärzte ohne Grenzen in die humanitäre Hilfe gemacht. Ich habe dann sehr lange in Lateinamerika gelebt, wo ich nochmal ganz andere Aspekte auch von so politischer Mitbestimmung oder Nicht-Mitbestimmung teilweise mitbekommen habe. Und bin jetzt seit 5 Jahren wieder in Deutschland und bei Mediale Pfade eben genau mit diesem Thema beschäftigt und schwerpunktmäßig mit der Frage von Partizipation.
Okay, dann lass uns doch mal diese Begriffe einmal kurz ein bisschen umreißen, weil digitale Lebenswelten zum Beispiel ist so ein Begriff, irgendwie haben, glaube ich, viele Leute darunter eine Vorstellung und das ist wahrscheinlich auch eine Frage, die man sonst eher nicht so gestellt bekommt, aber wie würdest du eine digitale Lebenswelt eigentlich definieren? Weil ich finde, das ist ein sehr abstrakter Begriff.
Genau, also digitale Lebenswelten, also wir sprechen ja auch häufig, nennt man den Begriff Digitalität. Ist ja einfach letztendlich die Frage, wie Technologien unsere Lebensumstände beeinflussen letztendlich, ne? Oder an welchen Stellen es Berührungen gibt zwischen dem, was ich in meinem alltäglichen Leben tue und wie es eben durch Technologien beeinflusst wird oder wie ich meine Umwelt durch Technologien beeinflussen kann. Also es ist das Zusammenspiel letztendlich von unserem Alltag und genau und Technologien und digitale Lebenswelten beinhaltet sehr, sehr viel. Das beinhaltet eigentlich alle, jeden Moment, in dem ich durch eine Technologie etwas verändere oder etwas tue, aber es beinhaltet natürlich auch die Räume, in denen ich kommuniziere, in denen ich lerne beispielsweise. Natürlich ist vermutlich das Erste, was einem einfällt, wenn man über digitale Lebenswelten spricht, sind wahrscheinlich erstmal soziale Medien, weil das irgendwie ja auch so das Thema ist, das natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Bereich ist, gerade wenn es um Kommunikation und Vernetzung und überhaupt irgendwie im Austausch in der Gesellschaft sich zu bewegen zu sein. Aber es kann eben auch bedeuten, natürlich, meine gesamte Mediennutzungsverhalten fällt dann natürlich drunter oder alles, was ich selbst beeinflussen kann. Und da geht's los mit, ich verstehe, wie Stromkreise funktionieren und bin in der Lage, irgendwie Kabel zusammenzulöten, sodass am Ende eine Lampe leuchtet. Also auch das ist irgendwie Teil von Digitalität. Und genau, und Digitalität eben auch die Frage, so wie kann ich vielleicht auch innerhalb meiner Lebenswelten kreativ mit Technologien gehen. Das wäre auch nochmal ein wichtiger Aspekt für mich.
Ja, total. Also das finde ich einen ganz spannenden Punkt, weil ich da auch, also ich bin jetzt so in dem Jahrgang, ich bin noch so gerade ohne aufgewachsen und dann, also nicht ganz ohne, aber mit sehr wenig und dann kam immer mehr. Und ich habe das Gefühl, dass da dieser Aspekt des kreativ mit Dingen umgehen, sich Dinge irgendwie auch erschließen müssen, eigene Ideen finden müssen, noch ein bisschen eine größere Rolle gespielt hat, als es vielleicht danach, wo digitale Produkte, digitale Möglichkeiten natürlich sehr omnipräsent waren so. Aber um das kurz zusammenzufassen, würde ich jetzt mal nach dem, was du gesagt hast, Digitalität oder digitale Lebenswelten eigentlich als die Menge aller möglichen Orte, an denen irgendwie Wechselwirkung mit digitalen Dingen stattfinden kann. Also, weil, wo ich irgendwas lerne, wo irgendjemand anders irgendwas lernt, wo ich was bewege oder bewegt werde, verstehe. Und jetzt, wenn man sich dieser Frage so ein bisschen widmet, wie können wir jetzt politische Bildung, Partizipation in diesen digitalen Lebenswelten fördern, dann hast du schon gesagt, ist so irgendwie das Erste, was einem einfällt, ja, okay, Social Media ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ist das in deiner Arbeit auch der wichtigste Punkt oder ist das sozusagen einfach nur das Offensichtlichste? Also wo würdest du sagen, siehst du da vielleicht momentan auch die größten Chancen, Leute zu erreichen? Wen kann man wo erreichen? Na, oh, jetzt hat sich das Internet gerade verabschiedet, glaube ich. Ich höre dich zumindest nicht mehr oder ich sehe, du bist eingefroren.
Es tut mir total leid. Stromausfall. Voll krass.
Oh.
Ja, irgendwie, ich bin total so, Gott, scheiße. sorry.
Crazy. Nee, alles gut, kannst du ja nichts für.
Aber so, never happens, ever. So, warte, jetzt muss ich ganz kurz hier.
Ja, kein Stress. Also die Aufnahme läuft einfach weiter, glaube ich.
Ach so, okay. Tut mir leid. Also ich habe jetzt wieder alles angeschaltet hier. So, jetzt müsste ich...
Ja, kein Stress. Alles gut.
Okay, alles gut.
Musst du jetzt den Router wahrscheinlich neu starten, ne?
Ich musste alles hier, alles einmal... es ging alles einmal aus, dann ging es wieder an. Und genau, jetzt musste ich alles wieder neu...
Krass.
Starten.
Das hatte ich auch noch nicht, dass jemand... Nö, alles gut, wirklich überhaupt nicht schlimm. Aber ich hatte schon Internetausfälle während, da hatte ich auch mal. Aber Stromausfall ist neu. Ja, geil. Also, naja, geil, aber...
Nee, aber genau, so, ich muss jetzt so. Jetzt wäre gut. Okay.
Okay.
So, was war die Frage?
ich glaube, ich würde das sogar fast drin lassen, weil ich finde das voll crazy, dass einfach ein Stromausfall mitten in der Folge passiert. Ist auch irgendwie eine Form von Interaktion mit digital.
Achso, genau, Digitalität. Ja. Politische Bildung, ja.
Genau, es ging so ein bisschen um die Frage, so das Klischee ist, dass das ja auf Social Media stattfindet. Ach, stimmt, und das genau. Ob das eigentlich auch wirklich das Zentrum der wichtigste Ort ist.
Genau, Twitter. Nee, also Twitter schon mal gar nicht. würde ich gar nicht sagen. Es ist so ein bisschen natürlich das Offensichtlichste und ist natürlich auch ein Ort, mit dem wir uns immer wieder beschäftigen. Und das hat aber ganz viele Gründe. Das hat zum einen den Grund, dass es natürlich einfach das ist, wo sich gerade Jugendliche aufhalten und junge Menschen sind auch ein großer Teil unserer Zielgruppe, sodass es total Sinn macht, sich diesen Ort anzuschauen. Und zwar nicht nur unter dem Gesichtspunkt, oh Gott, was kann da alles Schlimmes passieren, sondern eher auch unter dem Gesichtspunkt, was können wir denn damit jetzt alles machen? Und wie können wir das auch für unsere Belange nutzen, weil für uns politische Bildung immer ganz stark auch verbunden ist mit der Frage, wie können wir selbst gesellschaftliche Fragen, also wie können wir erstmal gesellschaftliche Herausforderungen für uns identifizieren und dann auch eigene Lösungen dafür entwickeln. Also das ist ein wirklich starker Punkt auch in unserer Arbeit, diese aktive Arbeit oder aktive Medienarbeit vielleicht auch oder überhaupt Handlungsoptionen zu entwickeln. Und natürlich ist Social Media da erstmal irgendwie sehr dankbar und sehr einfach, weil du hast halt die Videoproduktionsmaschine oder die Content-Produktionsmaschine irgendwie in deiner Hosentasche. Und wenn man sich die Plattformen anguckt heutzutage, also insbesondere Instagram oder TikTok, das sind halt krasse Tools. Also muss man mal ehrlich sagen, du brauchst ja fast nichts anderes, ne? Wo du früher vor ein paar Jahren war das ja noch Raketenwissenschaft, irgendwie ein Video zu drehen. Ja. Und das wiederum hat dann auch wieder sehr, sehr viel mit dem Ausgangsthema, nämlich mit der Frage von Partizipation zu tun. Also wenn du vor ein paar Jahren noch oder in den Zeiten vor Social Media konnte man natürlich auch schon viel mit Filmen machen, aber letztendlich war das doch immer sehr eingeschränkt, wer am Ende denn so einen Film produzieren konnte, weil das hat ganz viel mit Ressourcen zu tun. Und das hat sich natürlich total krass verändert, einfach mit, also nicht nur mit der Weiterentwicklung der Geräte an sich, aber eben auch mit den Plattformen. So, jetzt müssen wir natürlich aber diese Plattformen uns auch kritisch anschauen, weil so schön, also so viele Möglichkeiten, die eben haben, was so Content-Entwicklung angeht und auch, und das ist eben auch was Positives, sie eigentlich jedem Einzelnen die Möglichkeit auch geben, eigene Perspektiven stark zu machen und sichtbar zu machen. Und sich zu vernetzen, auch mit anderen, wo das eben früher so nicht die Möglichkeit gab. Es gibt es natürlich bestimmte Menschen oder bestimmte Firmen beispielsweise, die eben die Regeln bestimmen, auf denen wir uns innerhalb dieser Plattform bewegen. Und das ist das, wo wir ansetzen, wenn wir jetzt so medienbildnerisch unterwegs sind, dass wir schon versuchen, auch nachzuvollziehen und irgendwie mit den Teilnehmenden und mit unseren Zielgruppen einfach auch zu erforschen, was passiert denn da auf so einer Plattform, wie funktioniert da so ein Algorithmus, also einfach um zu verstehen, was da für Kräfte irgendwie wirken und also so ganz verstehen, das ist natürlich alles super geheim, aber wir kennen ja Mechanismen und können uns damit auseinandersetzen, können solche Sachen machen, wie wir versuchen mal rauszufinden bei TikTok oder bei Instagram, was die eigentlich für Daten von uns speichern, ist nicht sehr einfach, haben wir rausgefunden. Das wollen die gar nicht so einfach rausrücken. Aber sozusagen immer, also Social Media als so ein, Social Media ist ja auch nicht der Ort, sondern sind ja einfach Plattformen, ganz diverse Plattformen, die uns darauf mündig zu bewegen und nicht mit Angst, sondern wirklich mit Selbstbewusstsein zu bewegen, eben weil wir wissen, wie es funktioniert, weil wir uns auch dessen bewusst sind, was wir miteinander teilen wollen und nicht. Aber auch mit dem Hintergrund wissen, dass wir eben verstehen, dass deine For You-Page auf TikTok ganz anders aussieht als meine und warum denn das so ist. Und das ist ein großer Teil unserer Arbeit,
weil und auch das zu analysieren und auch eben zu versuchen, insgesamt auf Social Media vielleicht auch gute Inhalte dem entgegenzusetzen, was da noch alles an Mist passiert. So. Mhm. Also das ist ein wichtiger Ansatz für uns. Aber es ist auf keinen Fall das Einzige. Im Gegenteil, es gibt, also die digitale Welt ist ja unfassbar groß. Ich meine, wir haben erstmal ganz pauschal das Internet. Mhm. Aber das Internet ist ja letztendlich auch ein fragmentierter Raum oder ein fragmentierter Ort, eben sehr bestimmt durch hauptsächlich natürlich oder viel durch privatwirtschaftlich organisierte Unternehmen, die uns da Räume anbieten. Mhm. Und da ist ein großes Anliegen von uns, und da kommen wir auch wieder zurück auf diesen ganz wichtigen Aspekt der Partizipation, eben nicht nur mitbestimmen zu wollen, was inhaltlich in diesen digitalen Räumen passiert, sondern auch mitbestimmen zu wollen, wie diese Rahmenbedingungen aussehen. Mhm. Und weil das ist ja, also wie nach welchen Spielregeln wird da eigentlich gespielt, und das eben mitbestimmen zu können. Und das ist ein wichtiges Anliegen, mhm. Wo es dann eben zum Beispiel in die Richtung geht, und da kommen dann auch viele Projekte, die wir machen, bewegen sich in die Richtung, also bin ich vielleicht in der Lage, einen eigenen Code zu schreiben, oder bin ich in der Lage, mir zu überlegen, wie könnte denn so eine Plattform aussehen, die vielleicht gemeinwohlorientiert agiert und nicht nach privatwirtschaftlichen Interessen, und dahingehend zu überlegen, wie können wir denn digitale Räume als Orte schaffen, die wirklich für alle da sind und die nicht, wo die Rahmenbedingungen eben nicht von so wenigen bestimmt werden.
Da habe ich eine kurze Zwischenfrage, weil das finde ich ganz spannend. Du hattest jetzt ja gerade sozusagen eigentlich ja diese beiden Seiten. Das eine ist das inhaltliche Mitwirken auf bestehenden Plattformen. Das andere ist, dass sich auseinandersetzen mit irgendwelchen Plattformen auf einer Ebene drüber, also auch die Gestaltung der Plattform an sich. Da habe ich meine erste Frage wäre, wo würdest du sagen, was ist wichtiger, was hat mehr Gewicht? Also worauf liegt der Fokus?
Naja, also das eine ist es die Frage nach vielleicht so ein bisschen auch Realität und Machbarkeit, ne? Also ich glaube, dass die Frage nach den Rahmenbedingungen absolut zentral ist, weil in dem Moment, wo du die Rahmenbedingungen bestimmst, kann ja inhaltlich auch wieder alles passieren. So. Letztendlich ist es aber ein Zusammenspiel. Also weil du Inhalte brauchen Rahmenbedingungen, und Rahmenbedingungen können ja tollste Rahmenbedingungen sein, wenn es keine Inhalte gibt. Insofern bedingt sich das, und ja, tatsächlich gibt es gar nicht so eine richtige Priorisierung. Was natürlich aufgrund der Gegebenheiten einfacher ist, ist, sich mit den Inhalten zu befassen. Und vielleicht ist es auch sowieso als Einstieg vielleicht auch erstmal das Wichtige, weil letztendlich geht es ja darum, egal ob in digitalen oder analogen Räumen, geht es immer darum zu überlegen, wie wollen wir miteinander kommunizieren, wie wollen wir miteinander umgehen, wie wollen wir miteinander leben und wie wollen wir Dinge miteinander aushandeln. Und das ist erstmal völlig unabhängig vom Raum. Und da kommen wir dann ganz schnell in so Debatten von, wer hat wo Platz, wer ist wo sichtbar, oder wer ist eben nicht sichtbar, und wer, ne, und dann geht es natürlich relativ schnell in so Fragen wie, wer stellt sich über jemand anders, wer beleidigt jemand anders, wer agiert vielleicht in einer Art und Weise, die anderen eben keinen Raum bieten. So. Und da setzen wir auch stark natürlich an innerhalb der politischen Bildung, wo es uns darum geht, auch diese Fragen eben auch für digitale Räume zu besprechen. Und eben zu schauen, was können wir denn tun, wenn im Zuge vielleicht oder im Zuge einer vermeintlichen Anonymität des digitalen Raums, die ja auch nicht so gegeben ist, sie ist ja nicht anonym, aber wenn da einfach teilweise Verbrechen passieren oder wenn da Anfeindungen passieren oder menschenfeindliche Äußerungen getroffen werden, und die Frage dann, wie man eben dort agiert. Und das sind letztendlich ganz grundlegende Fragen von gesellschaftlichem Zusammenleben, die sich aber teilweise in digitalen Räumen nochmal anders äußern. Und deswegen ist da eben aus unserer Sicht auch politische Bildung so wichtig, zum einen, um so Strategien aufzudecken auch, die bestimmte Akteure ja ganz bewusst fahren, um ihre Inhalte in digitalen Räumen zu verbreiten. Also ich rede jetzt ganz bewusst zum Beispiel von rechten Akteuren, die Social Media so Wissen um beispielsweise Algorithmen oder um so Social Media Mechanismen sehr gezielt ausnutzen, um ihre Inhalte zu verbreiten. Ja. und dem eben was entgegensetzen zu können, nicht nur, also zum einen ganz strukturell, also zu verstehen, wie funktioniert das eigentlich, was passiert da eigentlich, aber natürlich auch inhaltlich dem was entgegenzusetzen. So. Und da spielen aber die Rahmenbedingungen natürlich wieder genauso eine Rolle. Ne? Also wie kommt es überhaupt dazu, dass sowas möglich ist? Und wer lässt es zu oder an welcher Stelle haben wir da die Möglichkeit, daraufhin einzuwirken?
Wie kann denn das dann konkret aussehen? Also ich habe mich jetzt gerade gefragt, wie diese Arbeit dann ja konkret aussieht im Sinne von, macht ihr Workshops, produziert ihr selber Inhalte, wie setzt man da am schlausten an? Oder also ihr werdet jetzt sicherlich nicht alle Möglichkeiten, die es auf der Welt gibt, dafür ausschöpfen, aber was sind zumindest vielleicht die du so nutzt oder die ihr bei Mediale Pfade so nutzt?
So all of the above, ne? Also tatsächlich, genau, also wir arbeiten in verschiedenen Projekten tatsächlich mit unterschiedlichen Schwerpunkten und als Beispiel jetzt ganz spezifisch für diese politische Bildung eben in digitalen Lebensräumen haben wir das Projekt Anti-Anti. Und das Projekt beschäftigt sich mit Online-Radikalisierungsprävention. Und das ist insofern relativ klassisch, als dass es da Workshop-Angebote gibt für Jugendliche, aber auch viel Fortbildungsangebote für Lehrkräfte beispielsweise oder für MultiplikatorInnen, weil wir eben festgestellt haben, dass gerade wenn es darum geht, so Strategien aufzudecken von rechten Akteuren meinetwegen, da unfassbar viel Wissen erstmal notwendig ist, um das tun zu können, weil das häufig auf den ersten Blick gar nicht so leicht zu erkennen ist, beispielsweise welche Codes da genutzt werden oder welche Hashtags jetzt für was stehen oder so. Das heißt, da ist erstmal Wissensvermittlung tatsächlich irgendwie notwendig und dann gibt es Projekte eben wie Anti-Antifamiliale Pfad. Es gibt aber auch viele, viele andere sehr gute Projekte, die sich mit ähnlichen Themen beschäftigen, die da die Zeit haben, eben um das zu recherchieren, um es dann eben weiterzugeben. Oder spezifisch, wenn es jetzt um die Arbeit mit Jugendlichen geht, dann erstmal auch zu fragen, hey, was begegnet euch denn im Netz? Und da mal anzudocken und von da ausgehend dann zum Beispiel Handlungsoptionen mit ihnen zu entwickeln. Was können sie denn tun, wenn das und das und das passiert? Also das ist schon ein sehr wichtiger und großer Teil unserer Arbeit. Was wir aber auch machen, genauso hat es auch erwähnt, also selbst Inhalte produzieren ist Teil auch unserer Arbeit oder Inhalte mit jungen Menschen zu produzieren, wo es um ihre Perspektiven geht. Das ist ein anderes Projekt aktuell, was wir in Kooperation mit UFUG machen. Das nennt sich Kids Stories. Da geht es um die so migrantische Perspektiven auf den eigenen Kids und da werden tatsächlich einfach Videos für verschiedene Plattformen produziert mit den Stimmen der Jugendlichen und den Augen der Jugendlichen. Und dann gibt es aber auch ganz, ganz andere Formate, die dann eher nochmal andere Technologien auch einbinden. Wir haben diverse Ansätze, wo wir immersive Methoden wählen, also wo es darum geht, zum Beispiel VR-Welten zu bauen und dann die Möglichkeit zu haben, über so eine Brille irgendwie in so Welten einzutauchen, nochmal andere Sinne anzusprechen und auch die Technologie dahinter so ein bisschen zu entschlüsseln und vielleicht auch so ein bisschen zu entzaubern. Augmented Reality ist natürlich ein Thema, weil sich darüber ganz, ganz viel zeigen lässt und aus meiner Sicht tatsächlich auch das momentan, dass die Technologie mit dem meisten Potenzial auch für Bildung hat, weil wir auf bestehende oder auf Realitäten sozusagen Dinge drauf projizieren können und da nochmal ganz unterschiedliche Sachen einfach mitmachen können, ne? Sowohl einfach eigene Perspektiven irgendwie draufzubauen und zu zeigen, wie könnte denn etwas aussehen, aber natürlich auch ganz viel Lerninhalte auch vermitteln. So, ne? Wie cool ist das, wenn du einfach mit deinem Handy durch die Gegend gehst und dann an einem historischen Ort vorbeigehst und dann auf deinem Handy beispielsweise dann dazu irgendwie nochmal, ein Hologramm erscheint oder so. Also das ist eine Technologie, die wir tatsächlich einsetzen. Ein anderer Bereich, der auch tatsächlich immer wichtiger wird in der politischen Bildung, ist die ganze Frage von so Lernen, spielbasierten Lernen. Also der Entwicklung von Spielen, da geht es zum einen darum, sich überhaupt nochmal mit dieser digitalen Welt der Gamer auseinanderzusetzen. Das ist nämlich auch ganz ein spezifischer Raum, der sehr, sehr wichtig ist, gerade für Jugendliche. Und zu gucken, zum einen, was passiert da, welche Mechanismen finden da statt und was für Vermittlungsmöglichkeiten hat man da vielleicht oder welche überhaupt, wie kann man dort in Kommunikation treten, auch mit Jugendlichen. Und auf der anderen Seite aber genau solche anreizbasierten Systeme zu nutzen, um Leute dazu zu animieren, sich mit einem bestimmten Thema auseinanderzusetzen. Das ist was wir in nicht nur wir, ganz viele Vereine oder Organisationen, die politische Bildung machen, jetzt auch verstärkt in den letzten Jahren sich angeschaut haben. Da gibt es tolle Beispiele. Also von Through the Darkest of Times ist natürlich so ein ganz tolles Beispiel mit einem Handyspiel. Aber es gibt ja viele, viele so spielbasierte Ansätze, wo man auch vielleicht in so Workshop-Situationen das dann angeleitet, irgendwie sich durch so Inhalte durchnavigiert und dann das hinterher auswertet. Das ist das, was wir tatsächlich sehr viel nutzen. Oder aber auch Standalone-Angebote, die schwieriger zu entwickeln sind tatsächlich. Wir haben uns da schon öfter auf die Nase gelegt. Ja. Das ist sehr schwer. Also Spiele zu organisieren, Spiele zu entwickeln, ist am Ende doch immer sehr viel aufwendiger, als man denkt. Aber ist cool. Total gute Vermittlungsmöglichkeit. So.
Ja. Ist ja auch was, also das Entwickeln von Spielen, um Dinge zu vermitteln, kann ja auch wieder ein cooles Tool sein, um sich mit Themen auseinanderzusetzen, was ja dann wiederum auch wahrscheinlich in der ganzen politischen Bildung.
Oder eben mit Jugendlichen Spiele zu entwickeln oder ihnen beizubringen, selber Spiele
das
zu entwickeln.
Das meine ich.
Ne? Genau, das ist auch Teil eben, alle diese Sachen finden irgendwie in unserer Arbeit auch statt.
Aber jetzt formt sich mein Bild so ein bisschen besser von dem, was ihr konkret tut, weil, wenn ich das richtig verstehe, geht es eigentlich wirklich darum, Jugendliche dazu zu bringen, sich mit diesen Themen in irgendeiner Form auseinanderzusetzen. Und dafür nutzt ihr einfach wahnsinnig viele unterschiedliche Ansätze, Methoden. Was ich zu dem Thema Inhalte ganz, ganz spannend finde, ist, dazu geht es mir persönlich, ich habe das Gefühl, entweder werde ich älter und bin weniger in touch mit der Jugend, in Anführungsstrichen, oder die werden tatsächlich besser. Also ich habe das Gefühl, dass mittlerweile so Videos, wo ich schon merke, okay, da saßen Leute zusammen und haben sich gedacht, wir wollen was mit Inhalt machen. Das ist ja, und früher hat man das halt sehr doll gemerkt und dann dachte man oft so, ja, aber ist trotzdem langweilig, weißt du so? Und das ist natürlich aus jemand, der das vielleicht betrachtet und irgendwie bewertet, vielleicht irgendwie trotzdem cool, aber hatte ich als selber Jugendlicher oft das Gefühl, ja, aber das gucke ich mir jetzt nicht an. Aber zum Beispiel ein schönes, ich glaube, das ist sogar vom Bayerischen Rundfunk oder so, einfach eine TikTok-Serie, wo sie einfach Leute aus Berufen fragen, was die so verdienen. Und die erzählen dann so ein bisschen, was die verdienen und was sie dafür so machen mussten und so. Und das ist super simpel, aber ich glaube, das interessiert einfach mega viele Leute und es versucht gar nicht mehr zu sein, als das fand ich irgendwie so ein ganz schönes Beispiel.
Es gibt tatsächlich so ein bisschen ähnlich, ist auch immer ein Beispiel, was ich total gerne als Beispiel, auch gerade für so partizipative Formate oder so auf TikTok nutze. Es gab mal so ein bisschen mit einer ähnlichen Idee vor Jahren zur Europawahl, glaube ich, von 1Live, so ein Hashtag, der nannte sich Wir sind Europa oder so. Und letztendlich war dann auf TikTok einfach nur die Soundspur eingespielt. Es waren drei Fragen. So, keine Ahnung, wo kommst du her? Europa, was ist Europa für dich in einem Blick oder so? Und was ist das Coolste an Europa? Es waren nur diese drei Soundspuren. Und dann haben da, ich weiß nicht wie viele tausend Leute, haben dann auf dieser Soundspur TikToks eingespielt mit ihren Antworten. Und das fand ich, es war auch total simpel und hat einfach nur diesen Plattformmechanismus und diese Möglichkeit mit diesem Audio zu spielen genutzt, um richtig cooles partizipatives Projekt, politisches Projekt zu machen. Super simpel. Und das ist eben also bei aller Kritik an Social Media und was da alles passiert, ist das eine totale Stärke. Dass das halt easy geht.
Auf jeden Fall.
Und was du sagst, dass die Kids auch besser geworden sind. Ja, also was da technisch, technisch kriegen die das total schnell drauf, ne? Und jeder neue Filter, der wird sofort ausprobiert und die machen ja wirklich krasse Produktionen teilweise. Ich habe selbst eine Tochter und kriege das da immer nur mit, wenn da TikTok-Videos produziert werden und denke mir so, wow. Also super kreativ und trotzdem. Und da, glaube ich, ist dann weiterhin, und das freut mich, ne, weil das einfach total Spaß macht. So, und wo ich, glaube ich, aber weiterhin unsere Arbeit sehr wichtig ist und die insgesamt von PädagogInnen oder von MultiplikatorInnen, und deswegen ist es auch so wichtig, ist, dass die da am Ball bleiben und sich darin auch fortbilden, ist, dass wir das weiterhin begleiten müssen. Also, dass wir weiterhin irgendwie einordnen, auch zusammen einordnen, hey, was passiert da jetzt, woher kommen die Inhalte, die ich da zu sehen bekomme? Was mache ich im Falle das?
Ja.
Oder wie kann ich vielleicht auch meine ganze Kreativität nutzen, um über ein Thema zu sprechen, was mir wirklich, wirklich wichtig ist? Und da sind wir wieder ganz am Anfang, nämlich bei der Frage, und das ist der Kern unserer Arbeit, was beschäftigt mich? in meiner Umwelt, was sind die Fragen, die ich habe, was sind die Herausforderungen, die ich sehe und wie kann ich mich dazu verhalten, wie kann ich eine Haltung entwickeln. Ich glaube, das ist so der allererste Schritt und das ist gar nicht so einfach in der Welt heutzutage. Ich war vielleicht noch nie einfach, aber gefühlt wird es immer schwieriger, weil einfach so viel ist. Ja. Eine Haltung entwickeln und dann auch dazu was sagen und mir die und die Technologien oder die Möglichkeiten, die mir eben zur Verfügung stehen, dafür nutzen, wenn ich das möchte.
Ja.
Und das ist für unsere Arbeit sehr, sehr entscheidend. Und ich glaube, dass wir dahingehend auch noch mal viel stärker, oder nicht wir, das kommt ja aus Ihnen selbst oder aus diese Frage von Empowerment, so diese Frage von, hey, ich habe was zu sagen, Leute wollen mir auch zuhören, Leute wollen wissen, was ich zu diesen Sachen denke. Das ist häufig ja nicht der Fall. Ich kenne viele Jugendliche, die denken, es interessiert ja eh keinen, was ich dazu zu sagen habe, weil das natürlich auch was ist, was häufig suggeriert wird, ne, von der Politik oder meinetwegen auch im System Schule oder so. Und dem was entgegenzusetzen und nicht nur technisch, sondern eher das auch irgendwie auch Erwachsene sozusagen zu sagen, hey, lasst uns doch mal die Klappe halten und lasst doch mal hören, was die zu sagen haben. Das ist nämlich ganz schön viel und letztendlich auch entsprechend handeln.
Ja. Ja, total. Also ich glaube, da sind so mehrere Ebenen drin. Das eine ist, glaube ich, wie du sagst, so diese, ich nenne das immer so mündige Konsumenten. Also dass man einfach, wenn man diese Dinge konsumiert, sich irgendwie damit auseinandersetzt. Und das andere ist ja das eigene Erstellen von Inhalten. Und ich finde, oder was mir auffällt, ist, dass ich glaube, um wirklich gute Inhalte zu machen, braucht man Leute, die sich auch wirklich nicht nur auf einer Plattform bewegen oder in einem Medium bewegen, um das zu verstehen, um es dann anzuwenden, weil das ist oft so die Krankheit. Kennst du diese ganz peinlichen so Social Media Accounts von so mittelständigen Unternehmen, wo man merkt, ja, du in der Arbeitszeit hast halt eine Stunde eingeräumt bekommen und dann darfst du ein bisschen TikTok gucken und dann, ne, das ist ja so ein Beispiel und das gibt's, finde ich, auch mit eher bildungspolitischen Inhalten oder politischen Inhalten.
Die snackable Inhalte.
Ja, genau, wo dann wo du halt so merkst, da saßen halt viele Leute, die haben jetzt gesagt, wir müssen da jetzt auch mal was machen und dann wird halt so einfach die jüngste Person im Raum genommen und so. Und aber gleichzeitig finde ich, was du sagst, halt auch voll wichtig, dass die Tatsache, dass man sich nativ auf diesen Plattformen bewegt, heißt halt noch nicht, dass man die Skills drumherum halt schon hat. Ja. Ne? Also dieses, sich damit auseinanderzusetzen, da vielleicht nochmal ein bisschen differenzierter drüber nachzudenken, das ist vielleicht auch was mit dem Alter auch irgendwie sich mehr noch entwickelt, also was man vielleicht von einer 16-jährigen Person noch nicht so sehr erwarten kann. Oder naja, von
aber auch von einer 35-jährigen Person nicht, wenn es die Möglichkeit gibt, sich nicht damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die letztendlich glaube ich zutiefst, dass also politische Bildung für Jugendliche ist natürlich total wichtig, weil da ist zumindest der Zeitraum, wo man sie erreicht, ne, im System Schule oder wie auch immer. Aber letztendlich brauchen wir viel mehr politische Bildung für Erwachsene. Genau in solchen Fragen. Also weil das, was passiert an schlechten Dingen in der Welt, das ist ja, geht ja nicht von Jugendlichen aus.
Das stimmt.
Geht von Erwachsenen aus und da so, aber da natürlich, aber da ist natürlich die ganz praktische Problematik. Wo erreicht man sie in dem Moment, wo sie natürlich irgendwie aus dem Bildungssystem irgendwie nicht mehr zusammen sind? Klar, also ich versteh das und trotzdem müssen wir das insgesamt viel stärker im Blick haben. Da gibt es natürlich auch gute Initiativen, gute Organisationen. Die Frage nach Erreichbarkeit ist nicht leicht zu beantworten.
Da fällt mir ein Beispiel einfach nur ein. Das ist, ich glaube, eine der ersten Podcast-Folgen gewesen. Also das war vielleicht in den ersten 10 Folgen, habe ich mit Dagmar Hirche hieß sie, glaube ich. Oder habe ich jetzt Quatsch erzählt? Ich glaube nicht, nein. Dagmar Hirche, genau. Doch, und die hatten einen Verein gegründet. Wir versilbern das Netz oder zumindest das so ihr Thema, wo sie halt einfach Senioren halt mit solchen Sachen bekannt machen. Ja gut, Senioren sind dann wieder so ein bisschen am anderen Ende. Da ist dann oft, also ich glaube, wie du schon sagst, wahrscheinlich fehlt dann noch der ganze Teil dazwischen, zwischen 16 und 80. Aber das ist zum Beispiel so ein krasses Gegenteil, wo politische Bildung oder auch digitale Bildung in einem ganz anderen Kontext passiert.
Und auch total wichtig und relevant. So, ne? Also wenn wir darüber sprechen, dass wir gesamtgesellschaftliche Lösungen finden wollen und Lösungen für alle, dann gilt das für alte Menschen genauso wie für junge. Ja. Und das Problem ist aber halt, dass Politik natürlich also schon gar nicht für junge Menschen gemacht wird, einfach, also zumindest nicht für die, die noch nicht wählen können oder zumindest nicht im ausreichenden Maße, würde ich sagen. Und genau, aber was digitale Teilhabe angeht, haben ältere Menschen genauso das Recht, das zu tun. Also ich erinnere mich an meine Oma, als ich ihr irgendwie mein altes Tablet geschenkt habe und ihr drei Anwendungen gezeigt habe. Und zwar, das war einmal Dinge auf Google suchen. Da hat sie dann irgendwelche Schauspieler gegoogelt, die sie in ihrer Lieblingsserie gesehen hat. Das war mega lustig, weil dann war sie völlig empört, dass die schon dreimal verheiratet waren und dann war sie nicht mehr verliebt in den. Oder das zweite war dann irgendwie die ARD-Mediathek, das war der totale Gamechanger, weil sie nicht mehr aufstehen musste, um ihre Serie zu sehen, sondern konnte das zu jedem möglichen Zeitpunkt machen. Und WhatsApp. Ja. Das war total krass, also was das ausgelöst hat in ihrem Leben, so, ne? Also total legitim. Gerade wenn wir darüber sprechen, irgendwie, dass, ne, wenn wir über Einsamkeit sprechen oder auch, also es geht ja hier auch um zum Beispiel so Barriereabbau, ne? Also wenn man, also was es für Möglichkeiten gibt, natürlich über digitale Tools Menschen teilhaben zu lassen, die beispielsweise nicht mehr so mobil sind, so. Dann ist das natürlich total wichtig, dass die Menschen, die von sowas profitieren sollen, das auch irgendwie lernen dürfen. So.
Ja.
Also da gibt es total viel zu tun und ich bin da total froh auch, dass es so unterschiedliche Initiativen gibt, die sich darum kümmern, dass das eben geht, und das ist viel, viel zu wenig noch der Fall.
Ja.
Auf beiden Enden des Spektrums und in der Mitte auch. Also,
ja. Genau. Ja, ich habe das Gefühl, die größte Schwierigkeit ist eigentlich, dass man oft Inhalte hat, die eine gewisse Zielgruppe noch nicht interessieren. Das wäre aber ganz gut, wenn sie sich damit auseinandersetzen. Und jetzt muss man diese Inhalte so verpacken, dass es sie interessiert. Also wenn man jetzt, also das ist zumindest immer so, also ich bin ja der Laie von uns beiden, was das angeht, ne? Aber so nehme ich das oft wahr. Also dass es so Themen gibt, keine Ahnung, nehmen wir mal so ein Thema Sexismus. Die Leute, die sich damit, alle sollten sich damit auseinandersetzen, das ist, also auch ich, das will ich damit nicht sagen, aber es gibt nochmal einen ganzen Schlag, oft sind es ja dann Männer, aber auch Frauen, die da ja nochmal sehr viel größere Scheuklappen aufhaben bei einem Thema, und den größten Effekt hätte das, wenn die sich ernsthaft mal damit auseinandersetzen. Und jetzt aber die Frage, wie kriegt man die jetzt mit einem Thema, was sie ja vielleicht sogar aktiv abstößt? Oder Veganismus, Klima, das ist ja dann ein anderes Thema. Also, und wie kriegt man jetzt sozusagen die Leute adressiert, für die es eigentlich am relevantesten wäre, die sich aber gleichzeitig auch am stärksten dagegen wehren? Und das finde ich eine ganz schwierige Frage in dem Kontext.
Ja, aber das hat ja letztendlich auch, das hat ja erstmal nichts mit der Form der Vermittlung zu tun, sondern das hat ja ganz grundlegend was damit zu tun, wie ich als Mensch irgendwie mich, ne, also mit welcher Haltung habe ich zu Dingen oder wie aufgeschlossen bin ich überhaupt bestimmten Themen gegenüber. Und ich sag mal, wenn ich ganz grundsätzlich beschlossen habe, mich damit nicht auseinandersetzen zu wollen oder irgendwie da sehr manifestiert bin in meiner Meinung, dann helfen die besten Vermittlungsmethoden ja auch nicht so. Das wird es ja dann am Ende nicht ändern. So, das ist vielleicht also gar nicht so die Frage, sondern die Frage ist ja wieder ganz grundlegend, wie schaffen wir es innerhalb unseres Bildungssystems, innerhalb unserer Gesellschaft, ein Klima herzustellen, in dem wir es aushalten können, dass es unterschiedliche Meinungen gibt, aber die trotzdem auf vernünftigen Wege miteinander zu verhandeln. Und zwar innerhalb unserer, also aus meinem Verständnis unseres Grundgesetzes. So, ne? Das ist ein tolles Werk, unser Grundgesetz. Und da kann man ganz viel drin diskutieren. So. Und dann, so, da müssen wir hinkommen. Ne? Also es muss ganz grundsätzlich ja einfach vom Menschen her eine Offenheit geben, sich mit Themen auseinanderzusetzen. So, dass man jetzt am Ende, das ist ja auch völlig klar, dass sich nicht jeder mit allem auseinandersetzen kann, das ist völlig logisch. Oder ist es erstmal völlig unmöglich. Aber man muss, auf der einen Seite müssen ja Inhalte so aufbereitet sein, dass sie zum einen irgendwie vielfältig aufbereitet sind, sodass ich mir das auch so ein bisschen aussuchen kann, wie ich das jetzt gerne konsumieren möchte. Also lese ich ein Buch oder gucke ich mir einen TikTok an oder gucke ich einen Film oder was weiß ich. Ne? Also das ist so, das ist jetzt so von der Produzentinnenseite her wichtig, dass das wirklich möglichst viel. Und das ist natürlich, und das sagt sich dann immer so leicht, dass es so aufbereitet ist, dass die Leute dann irgendwie da abholt, wo sie stehen. Das ist natürlich total schwierig, weil alle ja woanders stehen. Aber letztendlich der Gedanke dahinter ist, dass man eben versucht, Kommunikation wertschätzend zu gestalten. Und mit Kommunikation meine ich eben auch alle Arten von Vermittlungsmethoden, so wertschätzend zu gestalten, die erstmal anerkennen, dass du eine bestimmte Haltung zu einem Thema hast oder das irgendwie erstmal wahrnehmen und das auch anerkennen und dann darauf zu reagieren und dann zu versuchen, mit dir ins Gespräch zu kommen. Und das, da glaube ich, haben unterschiedliche, auch digitale Vermittlungsmethoden eine gute Möglichkeit. Also eben, weil du ja auch immer die Möglichkeit hast, zu reagieren sozusagen. Mhm. Aber ganz grundsätzlich sage ich nochmal, hat das erstmal nichts mit digital oder analog zu tun, sondern ganz grundsätzlich mit der Frage von wie kommunizieren und wie wollen wir das so, ne? Und das und da sehe ich so ein bisschen und das andere Thema, was auch nochmal reinspielt, was ich ein bisschen schwierig finde, ist, dass wir häufig auch in unseren Kontexten, ne, es geht ja immer um so eine Aufmerksamkeitsökonomie, also es werden halt häufig auch über die Medien, oder es werden so Themen gegeneinander ausgespielt, das heißt, wenn du jetzt einmal das Sexismus-Thema irgendwie auf dem Tableau hast, weil eben Causa Rammstein und so weiter, so, dann ist es da, aber dann ist es irgendwie 2 Tage da und dann wird es abgelöst von einem anderen Thema und dadurch, dass sich alle mit ihren Themen irgendwie sie das Gefühl haben, so wir sind jetzt so in Konkurrenz zueinander, passieren da nicht so viele Synergien, habe ich das Gefühl. Also obwohl das ja eigentlich das Anliegen sein müsste. Unser Anliegen müsste ja sein, hey, hier gibt es ganz viele Menschen mit ganz vielen Themen, die sie unterschiedlich wichtig finden, total zu Recht, weil betroffen, weil studiert, weil was weiß ich auch immer. Wie kriegen wir das denn hin, dass wir mit unseren ganzen Anliegen, die alle irgendwie am Ende das Ziel haben, dass wir alle besser miteinander klarkommen, wie können wir das schaffen, dass wir nicht gegeneinander arbeiten, sondern zusammenarbeiten und eher überlegen, hey, was hat denn Sexismus mit Klima zu tun oder was hat denn Rassismus mit allem zu tun, keine Ahnung, mit Hierarchien oder mit, ne, wie auch immer. Und eher zu schauen, wie wir das schaffen, viel, viel intersektionaler und interdisziplinärer unsere Themen zu verhandeln. So. Das macht die Sache nicht gerade einfacher, aber das ist ja auch so ein bisschen die Krux an der Sache. Ne? Die Themen, über die wir hier sprechen, die sind komplex. Und die Schwierigkeit ist, und das ist so ein bisschen das, wo sich die Katze so ein bisschen Schwanz beißt, so dieses, ja, wir müssen das aber alles total runterbrechen und das muss alles mega easy sein, das soll alles innerhalb von 15 Sekunden erklärt werden und sowieso innerhalb von einem 90-minütigen Schulblock. Ja. Weil das ist ja immer die Anforderung. Und dann stehst du immer da und denkst dir, ja, geht aber nicht. Ja, geht aber nicht, weil es ist einfach komplex. Und da müssen wir irgendwie einen besseren Mittelweg finden oder wir müssen diese Themen irgendwie nochmal, naja, und das ist ja das, was wir dann letztendlich auch machen in der Bildungsarbeit, so runterbrechen, dass du das eben nicht, also ne, dass du nicht sofort mit dem ganzen Batzen irgendwie konfrontiert bist, sondern irgendwie eher mit so Szenarien vielleicht oder eingrenzbareren, verständlicheren Dingen, aber letztendlich trotzdem immer mitvermitteln, dass die Sache eben kompliziert ist und dass wir es aushalten müssen. Und da fehlt uns häufig, glaube ich, mittlerweile so ein bisschen die Geduld und auch das Verständnis dafür, dass es halt, das ist halt komplex und es ist schwer und oft, manchmal widersprechen sich die Sachen eben.
Ja, und ich finde, da fehlt auch oft die Geduld untereinander, ne? Also, dass ich das Gefühl habe, es ist überhaupt nicht in Ordnung. Es ist ja okay, auf eine Meinung, mit der man nicht einverstanden ist, zu reagieren, aber es gibt gar nicht diesen Bereich von, die Person hat da vielleicht noch nie drüber nachgedacht. Die Person ist damit vielleicht noch nie konfrontiert worden. Die Person hat da, ne, also die da ist vielleicht auch bereit, darüber nachzudenken, aber vielleicht müsste ich ihr auch irgendwie den Raum und die Zeit dafür geben. Ich finde, was ein sehr schönes Beispiel dafür ist, wie das aussehen kann, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, die Dokumentation von Joko Winterscheid und der ganzen Dings auf Amazon. Wo es ja eigentlich um dieses sehr komplexe Thema Klimawandel geht. Ja. Und die nimmt diese Komplexität überhaupt nicht. Aber was ich finde, was da sehr richtig gemacht wird, ich habe, glaube ich, auch schon ein paar Podcast-Folgen angepriesen, weil ich sie wirklich sehr gut finde, ist, es ist komplex. Es wird auch klar gemacht. Es wird auch nicht versucht, dieses blöde Gefühl zu nehmen, indem man sagt, guck mal, das ist eine Lösung, ist eigentlich alles gar nicht so schlimm. Sondern es wird einfach klar gemacht, es ist so und das kann man jetzt auch nicht irgendwie einfach wegmachen. Die ist unterhaltsam und die wird halt auch präsentiert von jemandem, der halt nicht nur unter Akademikern, politisch aufgeschlossenen Leuten bekannt ist, sondern von jemandem, den viele Menschen kennen, sich mit dem identifizieren und der einfach nicht nur dafür steht. Und das finde ich ist oft, also aus meiner Warte, oft ein Problem, wenn es darum geht, so gewisse Inhalte zu vermitteln, dass oft die Vermittlungsträger einfach einer bestimmten Bubble angehören, die vielleicht für andere Bubbles abschreckend wirken, was auch nicht unbedingt, also das ist ja auch nicht nichts Gutes dann, also das ist ja auch nicht die Schuld der Vermittlungsträger, die aber manchmal auch die Tendenz haben, zumindest nehme ich das so wahr, sich halt auch über andere Bubbles ein bisschen zu erheben. Und das, also ich meine damit so eine ganz bestimmte Szene, und das hat oft so ein Szene-Ding, und das finde ich dann manchmal so ein bisschen schade, weil ich mir dann denke, und ich kann mich da selber auch gar nicht immer von ausnehmen, aber denke ich mir so, ja, aber so verpasst du halt, oder so verpasst man halt die Chance.
Ja, Menschen, das ist teilweise sogar kontraproduktiv, ne? Also wenn du Leute dann eher nochmal abstößt, genau, und das ist das so ein bisschen, was ich meine mit irgendwie, also egal in welchem Medium, egal in welcher Kommunikation, erstmal die Anerkennung, genau, also eine wertschätzende Anerkennung der Position des anderen und der Perspektive des anderen, und das kann eben sein, die Person hat sich damit aus Gründen noch nie beschäftigt, so.
Ja.
Und das anzuerkennen und dann, und auch zu fragen, ich meine, das finde ich auch immer nochmal ganz wichtig, willst du das jetzt überhaupt? Weil ich kann ja hier total wichtig mein Thema finden und damit alle Leute überhäufen, aber wenn die das gar nicht wollen, dann ehrlich gesagt habe ich ja auch nicht das Recht dazu, alle mit meinen Gedanken so zu überhäufen. Aber wir haben uns tatsächlich mit dem, was du gerade beschrieben hast, also der Frage von wer vermittelt eigentlich, haben wir uns beschäftigt im Netzwerk Bewegbildung. Das war, da ging es um politische Bildung mit Webvideo. Und wir haben mit InfluencerInnen und mit WissenschaftlerInnen und MedienpädagogInnen und so einen ganz bunten Haufen haben uns irgendwie überlegt, wie kann denn politische Bildung mit Webvideo gelingen eigentlich? Und da war die ganze Frage, also neben Partizipation, was ein total wichtiges Kriterium war, war diese ganze Frage von Identifikation und Interaktion und Haltung eine absolut zentrale, und genau die Frage so, wer vermittelt, und dann haben wir in so einer Webvideoreihe, die wir gedreht haben, tatsächlich YouTuberInnen besucht und und Instagramer, also wir waren auch bei Mädelsabende, und sozusagen mit denen mal besprochen, wie unsere Kriterien so in ihrer Arbeit eine Rolle spielen, so, ne? Und unter anderem haben wir mit Josef the Changement gesprochen, politische Bildung in Webvideo, aber nicht so drüber sprechen, sondern einfach, das war so das, was eigentlich durchgehend bei allen war, die haben nicht über politische Bildung gesprochen, sondern sie haben einfach über ein Thema, also sind einfach in irgendein Thema rein, so, und haben dann über die Auseinandersetzung mit diesem Thema, haben sie dann irgendwie Dinge vermittelt, also sowas wie unterschiedliche Perspektiven oder also zum Beispiel, heißt der Tomato-Lixe, der so eher aus so Lernvideos macht zum Beispiel, der musste gar nicht, der erklärt nicht, was er da macht, sondern der macht es einfach.
Ja.
Und das war so ein bisschen so ähnlich, nämlich auch die Frage, so wer spricht, da haben wir dann mit den Mädels von Mädelsabende, die ja diesen, was ich finde, ein ziemlich cooles Format, auf
das kenne ich tatsächlich nicht. Ach, also Tomato-Lix und...
Genau, die sind ja YouTuber, und Mädelsabende ist ein Instagram-Kanal, und was die machen, ist eigentlich Journalismus auf Instagram in den Stories zu machen. Und so ein Orientierungsformat haben sie sich selber genannt. Gibt es schon ziemlich lange tatsächlich von... die für eigentlich eine Zielgruppe junge Frauen, aber mittlerweile, glaube ich, ist das gar nicht, also es war so mal ursprünglich, glaube ich, die Idee, aber ist, glaube ich, sehr, sehr viel weitergefasst, und die haben so Themenwochen, jede Woche ein anderes Thema, und bearbeiten das Thema so über die ganze Woche in ihren Stories, und man kriegt mit, wie sich das Thema entwickelt. Das ist eben das Schöne an diesem Format, also du steigst nicht ein und es wird dir irgendwas präsentiert, was irgendwie fertig ist, sondern du gibst dich halt mit auf die Reise mit den, mit diesen Influencerinnen erfährst sozusagen mit ihnen zusammen, was sie erfahren, so live. Mhm. Und das ist eigentlich cool, weil das so mega auf Augenhöhe ist.
Ja.
Und das kann, glaube ich, nochmal total ansprechend sein, so für genau was du sagst, ne? Menschen, die nicht irgendwie Lust haben, ständig irgendwelchen AkademikerInnen zuzuhören, die Worte von sich geben, die man eh nicht versteht. So.
Ja.
Und das ist wiederum auch eine schöne, das ist eine schöne Form, die eben auch leicht umzusetzen ist auf Social Media, weil es easy zu produzieren ist.
Ja, total. Ja, ich finde auch, das ist echt, also das ist irgendwie ein ganz, ganz spannendes Thema. Oder ich glaube, da hatten wir im Vorgespräch auch drüber gesprochen. Da habe ich auch nur einen Ausschnitt gesehen. Da ging es um diese ganze Rammstein-Geschichte und ich kenn's ja sicherlich den Streamer Montana Black. Mhm. Relativ großer Streamer. Ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er der wokeste Mensch der Welt ist. Im Gegenteil. Da ging es aber um diese ganze Sache und dann hat er halt gesagt, ja, Leute, ihr müsst den Opfern glauben. So, und das, dann dachte ich, man kann von dem halten, was man will, und ich weiß auch nicht, ob was der sonst so gesagt hat und wie viel Gewicht das jetzt hat, aber ich dachte kurz so, ja, aber die Tatsache, dass der das gerade seinen Followern sagt, löst, glaube ich, hat vielleicht nochmal einen viel, viel größeren Effekt, als wenn es jemand sagt, dessen Kanal sich darum dreht, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, weil die Menschen, die da sind, vermutlich eh sehr bereit sind, das zu tun, was es nicht schlechter macht, aber ich glaube, es ist auch cool, wenn es halt auch in ganz anderen Bereichen irgendwie stattfindet, so, ja.
Absolut, aber ich meine, so funktionieren Influencerinnen haben schon immer, ne? Also Menschen, die irgendwie, und das können ja, also das, die, ich glaube, die, was jetzt die, was Social Media beispielsweise jetzt gemacht hat, ist, dass es einfach mehr Menschen gibt, die diese Möglichkeit haben. Aber der Mechanismus ist ja so alt wie Medien.
Ja,
oder früher. Also ich meine, letztendlich jede Person, die irgendwie Macht oder Zugang zu Followern hat, und sei es irgendwie der König und seine Untergebenen, der kann irgendwie Dinge erzählen. So. Die Frage ist ja eher, ich weiß auch nicht so richtig, ob es da gibt gar keine Antwort. Auf der einen Seite ist es mega gut, dass wir über diese ganzen verschiedenen Kanäle die Möglichkeit haben, dass Menschen ihre Meinung kundtun und andere Menschen das anhören können und sich dazu verhalten können und im besten Fall vielleicht sogar kommentieren oder irgendwie auch was. Ne? So, das ist total gut. Aber natürlich ist die Frage immer, wer hat letztendlich dann am Ende doch Zugang zu welchen Meinungen so, ne? Weil dann funktionieren ja Algorithmen oder Bubbles dann eben doch so, wie sie funktionieren. Also in welcher Blase letztendlich bewegst du dich und was bedeutet es dann, ne? Weil du bist dann natürlich auch, wenn du das unreflektiert tust, bist du einfach ganz vielen Meinungen ausgesetzt, so.
Ja.
Und die Frage ist ja, wie kommt man zu der Fähigkeit, einfach diese Meinungen kritisch zu bewerten? So, und das ist, dann ist es auch völlig egal, mit wem ich dazuhöre und was die Person mir für eine Meinung präsentiert. Wenn ich die Person gut finde, weil die Person schon andere Dinge gesagt hat, die mit mir resonieren, dann klar, ist natürlich vielleicht mein Vertrauen höher und ich glaube dann eher, und dann ist so eine Aussage bestimmt sehr impactful. Hm. Aber es kann natürlich auch genau das Gegenteil passieren, ne? Was wäre gewesen, wenn der jetzt genau das Gegenteil gesagt hätte?
Ja, total. So. Der hat auch viele problematische Dinge gesagt.
So. Und da ist natürlich irgendwie, kann man denken, so, dann wäre ein Ansatz wäre zu sagen, okay, wir brauchen politische Bildung für InfluencerInnen. So. Aber der nachhaltige Ansatz ist ja vermutlich, wir brauchen Medienkompetenz und politische Bildung für alle Menschen, damit sie in der Lage sind, eigene Haltungen zu Themen zu entwickeln und dann sich was anzuhören und sich dazu zu verhalten.
Ja, das ist ein extrem wichtiger Punkt, weil das ist etwas, was ich auch erst in den letzten Jahren gelernt habe. Also ich, so in meiner Entwicklung, was dieses Thema angeht, war es lange so, dass ich gedacht habe, es gibt so richtige Haltung und die wurden oft vertreten von Menschen, die, also wo ich auch heute sagen würde, die haben auch in der Regel immer recht gehabt. Also ne, früher, wenn ich einen Jan Böhmermann-Beitrag gesehen habe, war ich so, okay, das sehe ich jetzt auch so. weil der hat ja eigentlich immer die richtige Meinung. So. Und oder im Kleinen, also, und ich habe aber irgendwann gemerkt, es bringt gar nicht so viel für mich und auch für das Thema nicht, wenn ich einfach nur sage, ja, das sehe ich jetzt auch so, ohne das mit eigener Erfahrung zu füllen. Und so ein ganz plattes Beispiel ist, ich glaube, alle Menschen wachsen mit diesem Spruch aus, Geld ist im Leben nicht das Wichtigste. Und das kann man dann so wunderbar nachplappern. Das ist jetzt kein sonderlich politisches Thema, aber ich finde, daran macht man es ganz klar. Und ich glaube, irgendwann kommt dann vielleicht mal bei manchen Menschen im Leben ein Punkt, wo sie das wirklich lernen, also erfahren, wo sie merken, ah, okay, darum geht's. Oder, ne? Und ich glaube, nachdem ich jetzt mich mit dir unterhalten habe und so, was jetzt mein Eindruck ist, ist, es geht bei diesem Thema auch viel darum, diese Lernerfahrung möglich zu machen, dass Leute wirklich sich ein Gefühl für ein Thema, eine Meinung zu einem Thema entwickeln.
Das ist ja Lernen, ne? Also so lernen wir. Wir lernen über, also letztendlich über Erfahrungen. Und das ist wiederum auch, das ist nochmal, um die Lanze zu brechen für die digitale Bildung, ist das natürlich auch eine Riesenmöglichkeit, wenn wir eben Lernen begreifen als, also nicht mehr nur als Wissenserwerb sozusagen, weil Wissen oder Fakten sind erstmal just a click away, so, ne?
Ja.
Aber die Frage eben, wie wir lernen und uns weiterentwickeln, indem wir kritisch denken lernen, indem wir kommunizieren lernen, indem wir zusammenarbeiten lernen, und indem wir auch Lernräume so gestalten, dass es eben nicht mehr die eine allwissende Person gibt, die da vor mir steht, so wie wir das noch kennen, ne, wahrscheinlich aus der Schule, also die Lehrerin oder der Lehrer, sondern wo diese Person vielleicht oder die Pädagogin eher Lernbegleitung macht und Anlässe schafft, um zum einen irgendwie Interesse zu entwickeln. Ich glaube, das ist auch so ein total wichtiger Punkt für Dinge. Und sich dann Wissen zusammenzusuchen und das einordnen zu können, das ist ja die große Schwierigkeit.
Ja. Ja.
Und da sind natürlich auch alle digitale Räume natürlich der Wahnsinn. Also weil wir haben die Möglichkeit, nicht nur irgendwie einfach aus ganz vielen Ecken und Enden der Welt irgendwie Dinge zu erfahren, sondern wir haben eben auch die Möglichkeit, miteinander in Echtzeit zusammenzuarbeiten, uns auszutauschen. Und voneinander zu lernen und komplett andere Perspektiven irgendwie einzunehmen. Und
ja, das wir sind ist nicht schon mehr nur. Entschuldigung.
Wir sind
nicht mehr nur abhängig von der einen Person, die da vorne steht und deren Meinung zählt. Ja, weil
natürlich muss Schule das entsprechend ermöglichen. Ne? Das ist die andere Frage. Aber technisch und von den Inhalten und auch von den Konzepten her, es ist ja nicht so, dass wir nicht wüssten, wie gute Bildung funktionieren würde. Wir machen es noch nicht auf, also im großen Maße, weil das System Schule eben so wie es ist, aber letztendlich wissen wir, dass auch ein Raum ein Lehrer sein kann, ne? Also der Raum ein Lernbegleiter sein kann und dass die Lehrkraft Facilitator ist, letztendlich sein sollte.
Es gibt ja auch schon so Räume, also auch ganz klassische Räume, in denen das so ist. Also wenn ich jetzt an sowas denke wie so körperliche oder psychische Therapieform-Settings, da ist es ja oft so, dass Menschen eigentlich durch eigene Erfahrung in irgendeiner Form lernen und zum Beispiel der Physiotherapeut ist eigentlich nur da, um irgendwie Stütze zu geben, aber die Lernerfahrung findet im eigenen Körper statt oder bei der Psyche sicherlich ähnlich, ne? Also da ist ja ähnlich, dass auch da ja nicht gesagt wird, so, das ist jetzt richtig und das glaubst du jetzt, sondern findest jetzt deine eigene Sache raus. Und das ist aber eben noch, also das sind ja auch alles so ein bisschen schambehaftete so Sachen, die man gerne in die Ecke tut. Aber das irgendwie in einem größeren Feld zu sehen, ja, das finde ich eigentlich ganz spannend.
Ja.
Ja.
Ich glaube, das resoniert, also weiß gar nicht, wie man das jetzt kurz zum Abschluss bringt, aber
habe ich auch gerade überlegt.
Die Frage von Lernen ist so, also da sind wir, glaube ich, wieder so ganz bei dem, wie wir mal eingestiegen sind. Vor langer Zeit, vor meinem Stromausfall. Was bewegt mich? Und was möchte ich, was sehe ich oder was identifiziere ich als Herausforderungen? Und was möchte ich vielleicht darüber wissen und was möchte ich selbst beitragen? Das muss nicht immer eine handfeste Veränderung sein, das kann auch einfach mehr wissen wollen sein oder so, ne? Also aber das wenn wir das einmal so verinnerlicht haben und auch die Idee, dass es dass das Leben lang passiert, das ganze Leben. Lernen, das ganze Leben passiert und das genau, und das ist eigentlich was total Schönes so. Weil das nimmt den Druck irgendwie so innerhalb von, keine Ahnung, wie lange, so Schulzeit, 12 Jahre, innerhalb dieser 12 Jahre irgendwas abgeschlossen zu haben, sondern das ist halt einfach nicht mehr der Fall.
Ja.
Und die ganze Zeit, und das ist wirklich das Wichtigste, irgendwie zu gucken, wie kann ich mich dem Thema nähern, was mir wichtig ist und wie kann ich dazu eine Haltung entwickeln, ohne, und das ist natürlich auch ein bisschen die Schwierigkeit, ohne jetzt mich komplett irgendwo zu verrennen, so, ne? Also auch Haltungen sind natürlich irgendwie veränderbar, wenn es dafür einen Grund gibt, so, ne? Aber ich glaube irgendwie, und das ist was so ganz grundsätzlich, und das hat auch wieder auch nichts mit digital zu tun, sondern ganz grundsätzlich geht es darum, dass Menschen Räume haben, in denen sie sich ihrer selbstbewusst sein können und ihren Platz haben.
Ja.
Und wertgeschätzt werden können. Und dann aus dieser Position, aus einer starken Position heraus Haltung entwickeln und an der Gesellschaft teilhaben. Ja. Und dafür muss das System sorgen, dafür müssen wir als Gesellschaft sorgen und dafür müssen wir halt die Rahmenbedingungen schaffen. Und das gilt genauso für Gesetze, die dann im politischen Partizipationsprozess mit entschieden werden. Es gilt aber eben auch für die Rahmenbedingungen unserer digitalen Lebenswelten, meinetwegen, in denen wir eben so die Möglichkeit haben müssen, mitzubestimmen, wie die jetzt funktionieren, damit mir nichts passiert und damit dem anderen auch nichts passiert.
Ja. Ja, das ist doch eigentlich ein perfektes Schlusswort. Also ich glaube, das hat jetzt gerade schön nochmal die Klammer geschlossen. Und ich bin irgendwie ganz begeistert, weil ich habe mir unser Gespräch heute ganz anders vorgestellt. Ich habe irgendwie gedacht, wir reden über ganz andere Dinge, aber ich fand es jetzt so, wie es war, eigentlich genau richtig, weil ich glaube, was wir geschafft haben oder was wir zumindest für mich geschafft haben, ist irgendwie uns da sehr offen drüber zu unterhalten, ohne dass es jetzt ein so ist es und so ist es nicht und das macht man so und so funktioniert das, gibt und ne, haben uns irgendwie auf so ein bisschen so unsicheres Terrain, also für mich unsicheres Terrain, für dich sicherlich nicht, begeben und das einfach irgendwie besprochen und das finde ich sehr schön und erstmal vielen Dank dafür.
Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht.
Das freut mich sehr. Ich würde dich aus Zeitgründen heute nur in eine Kategorie einladen, wir haben nämlich jetzt schon die Stunde voll. Und zwar haben wir immer wieder ja ganz unterschiedliche Gäste hier. Du bist ja eine davon. Und die frage ich eigentlich immer, was die so an Empfehlungen mitbringen können. Weil ne, jede Person hat irgendwie andere Interessen, andere Begeisterung. Und vielleicht gibt es ja irgendwas, wo du sagst, das hat mich persönlich so begeistert, das möchte ich unseren HörerInnen empfehlen. Das machen wir tatsächlich jetzt schon den kompletten, also seit es diesen Podcast gibt, ist das eine Kategorie. Und ich
Aber du meinst jetzt an gern. Literatur oder Film oder?
Völlig egal. Es kann alles sein. Alles, was in dir ein Gefühl von das ist irgendwie cool das ausgelöst hat.
Das ist irgendwie cool. Oh je. Shoot. Hätte ich das
wissen? Ich kann auch mal. Nee, alles gut. Ich mache das gerne so aus der Kalten, weil dann kommt immer so ein bisschen was Ungeplantes.
Das ist super gut. Was finde ich cool?
Ich kann aber sonst auch was empfehlen, wenn du noch kurz überlegen möchtest.
Ja, das ist eine super Idee.
Es ist schon ein bisschen her, aber die Bücher haben mich tatsächlich sehr begeistert. Ich habe ein Buch gelesen, was auf TikTok mega explodiert ist, wo ganz viele gesagt haben, das ist mega gut. Und mein erster Impuls war zu sagen, nee, dann will ich es nicht lesen. weil ich manchmal so ein Blödmann bin, der Meinung ist, er darf nur Sachen cool finden, die nicht alle cool finden. Ich habe es gelesen, es war mega cool. Es heißt Im Zeichen der Mohnblume, ist eine Fantasy-Reihe, spielt aber, also auf einem fiktiven Kontinent, der aber so von der Kultur her sehr an, ich würde sagen, eher Japan, China angelehnt ist und sich auch viel mit dem Eindringen des Westens in die Kultur beschäftigt, ohne dabei langweilig oder sehr verkopft zu sein, sondern es ist eine super spannende Geschichte, es sind richtig coole Figuren, es ist da auch so dieses, es wird so dieses Gut und Böse, richtig und falsch, es existiert irgendwie gar nicht, also echt ein abgefahrener Roman, drei Teile und die habe ich richtig verschlungen, kann ich sehr empfehlen. Cool. Im Zeichen der Mohnblume oder Poppy Wars auf Englisch.
Ich glaube, das habe ich sogar schon mal gehört, aber das muss ich mir mal, das muss ich mal angucken. Also, tatsächlich, wenn ich jetzt drüber nachdenken würde, dann würden mir natürlich tausend Sachen einfallen. Mir fällt eine Sache ein, die ich sehr empfehlen kann, einfach weil wir damit ganz direkt auch gearbeitet haben. Und das war das Archiv der Flucht. Das ist ein Projekt gewesen vom Haus der Kulturen der Welt und Caroline Ehmke und Manuela Boyajiev, die nämlich insgesamt 42 Menschen, die innerhalb der letzten 80 Jahre zu irgendeinem Zeitpunkt nach Deutschland geflüchtet sind, interviewt haben mit einer bestimmten Methode, nennt sich Oral History. Und diese Interviews sind sehr ästhetisch gefilmt. Es sind nur Headshots in unterschiedlichen Sprachen auch. Ich glaube, aus 21 Herkunftsregionen kommen die Leute. Mhm. Und diese Interviews sind zwischen 1,5 und 5 Stunden lang.
Oh, krass.
Total intensiv. Und der Grund, warum ich das so feiere, obwohl das ein sehr ernstes Archiv natürlich ist, ist, wir haben als Mediale Phase zu diesem Archiv der Flucht Bildungsansätze entwickelt und führen die jetzt immer noch durch. Mhm. Und das, weil wir genau ausgehen von der Idee, dass wahrscheinlich Jugendliche nicht einfach so ein 5-Stunden-Interview sich angucken, sondern dass eher irgendwie so ein Snippets brauchen und so. Genau. Ja. Und da haben wir tolle Bildungsansätze entwickelt und haben die jetzt gerade auch durchgeführt. Und das macht ganz viel Spaß. Aber dieses Archiv kann ich so empfehlen, weil es einen unglaublichen Schatz an Geschichten birgt und weil, also ich kann sogar empfehlen, dass sich vielleicht gar nicht unbedingt, also man kann sich ja das Video angucken, man kann sich aber auch quasi als Podcast anhören, weil man gefühlt eine unglaubliche Bindung zu diesen Personen aufbaut, die da erzählen, weil das eben so sehr ausführlich und sehr lang und sehr intensiv geschieht.
Ja, das glaube ich.
Sodass das wirklich eine krasse emotionale Erfahrung ist. Also unabhängig davon, dass diese Geschichten total heftig teilweise sind, natürlich und einfach nochmal so ganz, ne, total die Augen öffnen für so ganz viele Themen, ist das eine sehr körperliche Erfahrung, diesen Menschen zuzuhören.
Ja.
Das kann ich also sehr empfehlen.
Das ist eine sehr schöne Empfehlung.
Auch online auf dem Archiv der Flucht, der hkw.archivderflucht.de, glaube ich, ist die.
Ja, verlinken wir auch in den Shownotes. Dann kann man da einfach direkt draufklicken. Das glaube ich. Ich finde das auch immer, ich finde das immer richtig spannend, sich so mit Menschenleben irgendwie auseinanderzusetzen. Mhm. Also und Podcasts, Interviews sind da halt einfach immer eine richtig coole Form für so, ne, weil du einfach diese Zeit hast, Sachen halt wirklich zu besprechen und auch Gesprächspausen.
Genau. Ja. Oder auch lustigen Sachen wie Stromausfall oder Geräuschen.
Bin
auch großer Fan.
Ja, finde ich auch richtig gut. Ja, cool. Vielen Dank für die Empfehlung. Packen wir, wie gesagt, in die Shownotes. Und ich würde tatsächlich sagen, wir machen jetzt einen Deckel auf die Folge. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Gerne.
Und an euch da draußen natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr noch Fragen, Anregungen, Kritik habt, wisst ihr, könnt ihr uns einfach schreiben. techundtrara@netzpiloten.de ist eigentlich die zuverlässigste Möglichkeit, uns einfach eine E-Mail zu schreiben. Ansonsten findet ihr uns auch auf den gängigen Social-Media-Plattformen. Findet ihr alles in den Shownotes, wie gesagt. Und falls euch der Podcast generell gefällt, dann tut ihr uns einen extrem Gefallen damit, wenn ihr ihn abonniert und wenn ihr ihm eine Bewertung dalasst. Das hilft auf iTunes und Spotify insbesondere, weil das einfach dafür sorgt, dass das ein bisschen mehr Sichtbarkeit erlangt. Und ja,
der Algorithmus.
Der Algorithmus gefüttert wird, genau.
Wird gepusht.
Ja, das brauchen wir halt schon auch ein bisschen. Deswegen macht das gerne. Und dann wünsche ich dir jetzt noch eine schöne Woche und euch auch.
Dankeschön.
Tech und Rara. Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.